Ich weise den Kater ausdrücklich darauf hin, dass er weder die Möbel noch die Wände zerkratzen darf. Das tut er auch nicht. Er sieht sich ein paar Sekunden lang um, bevor er beschließt, dass er nicht mehr im Badezimmer eingeschlossen sein will, was er am besten dadurch verhindern kann, indem er sich unter meinem Bett versteckt. Ich füttere meine Fische, mache mir im Kopf eine Notiz, dem Kater was zu fressen zu geben, bringe die übliche Morgenroutine hinter mich und jage den Kater schließlich mit Hilfe eines Besens wieder zurück ins Bad. Ich schalte das Radio ein und höre mir die Nachrichten an. Wie zu erwarten war, hat sich das Feuer um das brennende Auto herum ausgebreitet und stundenlang weitergewütet, ohne dass jemand es bemerkt hat. Obwohl der Brand inzwischen längst unter Kontrolle ist, sind immer noch Feuerwehrleute vor Ort. Nur der Nieselregen, so heißt es, hat verhindert, dass mehrere Hektar Bäume und Getreide vernichtet wurden. Der Nachrichtensprecher betont das, als würde sich irgendjemand für Bäume und Getreide interessieren oder als gäbe es in diesem Land zu wenig davon. Er erwähnte weder den Wagen noch die toten Nutten. Nachdem der Nachrichtensprecher mit der Meldung durch ist, beginnt er einen neuen Bericht über Schafe. Er teilt uns mit, dass es in unserem Land inzwischen 10-mal so viele Schafe wie Menschen gibt. Von einem Aufstand dagegen berichtet er nicht und er erklärt auch nicht, warum wir die Anzahl der Tiere noch erhöhen müssen, indem wir sie klonen. Der Weg die Treppe hinunter fällt mir leichter als gestern. Auch die Fahrt mit dem Bus ist angenehmer. Bei der Arbeit erfahre ich nichts Neues, nur dass die Leute, mit denen ich arbeite, immer noch keinen blassen Schimmer davon haben, was sie eigentlich tun. »Ich habe dir ein paar Sandwiches gemacht«, sagt Sally, als sie mir kurz vor der Mittagspause bei meinem Büro begegnet. »Danke.« Ich esse ihre Sandwiches und nehme noch eine Tablette. Es kommt mir so vor, als rutscht sie mir quer durch den Hals und ich fühle mich danach überhaupt nicht besser. Ich denke wieder über meinen Traum nach und frage mich, warum ich zurzeit so oft träume. Ich führe das auf die Tatsache zurück, dass ich im Augenblick nicht dazu komme, all die Dinge zu tun, von denen andere Leute nur fantasieren. Ein paar Stunden nach dem Mittagessen habe ich gerade meinen Eimer und meinen Mop in der Hand, als ich sie sehe. Melissa, die an einem Schreibtisch sitzt. Sie dreht sich um und zwinkert mir zu. Ich mache ein paar Schritte in ihre Richtung, halte jedoch gleich wieder inne und bleibe regungslos stehen. Nach allem, was sie mir angetan hat, komme ich nicht umhin, ihr eine gewisse Bewunderung zu zollen. Heute trägt sie ein teures, hellgraues Kostüm, in dem sie wie eine überbezahlte Anwältin aussieht. Ihr Haar ist nach hinten gekämmt und sie hat nur wenig Make-up aufgelegt. Sie wirkt wie eine Frau, der jedermann blindlings vertrauen würde. Sie schenkt mir ein strahlendes Lächeln, bevor sie ihre ganze Aufmerksamkeit wieder Detective Calhoun zuwendet. Arbeiten sie zusammen? Hallo Joe, wie läuft's denn so? Ich drehe mich um und sehe, dass Detective Schroeder neben mir steht und an einer Tasse Kaffee nippt, die nicht ich ihm gebracht habe. Gut, Detective Schroeder. Kennst du die Dame? Was? Er nickt in Melissas Richtung. Sah so aus, als hättest du sie wiedererkannt. Ich schüttle den Kopf. Nein. Er grinst. Nur mal einen Blick riskiert, was? Kann ich dir nicht verdenken. Weiß sie, dass ich hier putze? Mein Overall müsste ihr das eigentlich zeigen, genauso wie Eimer und Mop. Hat sie es schon gewusst, bevor sie mich mit dieser Ausrüstung gesehen hat? Doch ich stelle die falschen Fragen. Ich muss dringend herausfinden, warum sie hier ist. Immer noch hat niemand eine Waffe gezogen und mich aufgefordert, ein Geständnis abzulegen. Ich trage den Eimer und den Mob zurück in mein Büro, schließe die Tür hinter mir und lasse mich seufzend auf den Stuhl fallen. Ich öffne meinen Aktenkoffer. Wie gerne hätte ich noch meine Pistole. Ich brauche sie. Aber die gehört jetzt Miss Architektin, genauso wie ich ihr gehöre. Welches Spiel spielt sie eigentlich? Warum foltert sie mich, pflegt mich und verfolgt mich dann? Natürlich ist sie heute gekommen, um mir klarzumachen, dass sie es ist, die alles unter Kontrolle hat. Ich betrachte die Messe. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mir wild um mich hackend einen Weg nach draußen bahne. Welche Möglichkeiten habe ich? Werde ich bereits überwacht? Nein. Wenn es um eine Verhaftung ginge, wäre sie niemals in meine Wohnung gekommen und hätte meine Wunde versorgt. Als ich mit dem Staubsauger in der Hand auf den Gang trete, sind Melissa und Calhoun verschwunden. Vermutlich sind sie in eines der kleineren Besprechungszimmer ein Stockwerk über uns gegangen. Es ähnelt den Räumen, in denen Verhöre durchgeführt werden, ist aber hübscher eingerichtet. Die Ausstattung zielt darauf ab, auf bequeme Art Informationen von netten Leuten zu bekommen. Tee, Kaffee und ein leichtes Mittagessen werden serviert und dazu erklingt angenehme Musik. Das ist nur das Vorspiel zu dem großen Ziel, den Killer dingfest zu machen. Ich wäre am liebsten dabei, um zuzuhören und gleichzeitig wäre ich am liebsten 1000 Meilen weit weg. Als ich die Tür des großen Besprechungszimmers öffne, sehe ich dort jede Menge Detectives herumstehen und die Wand anstarren. Ich warte darauf, dass sie sich alle gleichzeitig zu mir umdrehen, wie zu einem Revolverhelden, der den örtlichen Saloon betrifft. Doch nur Alex Hansen geht auf mich zu. Er ist Anfang 40 und attraktiv auf die raue Art eines Schauspielers, der einen Polizisten spielt. Seine Kleidung ist zerknittert, er hat die Hemdsärmel hochgerollt und wirkt wie jemand, der kurz davor steht, einen entscheidenden Durchbruch zu erzielen.
Es passt jetzt gerade nicht so besonders gut, Joe.
Oh?
Das Zimmer ist ziemlich sauber. Du wirst es in den nächsten Tagen wahrscheinlich nicht putzen müssen.
Gut, in Ordnung.
Er klopft mir auf die Schulter.
Lässt er seine Hand eine Sekunde zu lang dort liegen? Sieht er mich anders an als sonst?
Danke, Joe. Ich wende mich zur Tür um und unterdrücke den Impuls, loszurennen. Ich versuche mich daran zu erinnern, dass ich hier derjenige bin, der alles unter Kontrolle hat, der den Laden schmeißt. Doch wenn das wirklich der Fall wäre, hätte ich nicht dieses furchtbare Gefühl im Magen. Die Wahrheit ist, dass jetzt Melissa an den Strippen zieht. Ich werfe einen letzten Blick auf die Wand mit den Fotos, bevor ich hinaus auf den Gang trete und entdecke die Aufnahme eines verbrannten Wagens. Jesus Christus. Ich lerne auch überhaupt nichts dazu. Ich bin noch mal davongekommen. Dann ergibt sich plötzlich die Chance, wenigstens ein bisschen was zu erfahren. Detective Wilson Q. Hutton kommt quasselnd auf mich zu. Seine verschwitzte Hand umklammert einen Schokoriegel, als handele es sich dabei um ein Röhrchen Insulin. Es ist offensichtlich, dass das Q nicht für qualifizierter Mitarbeiter, der bald kündigen wird, steht. Er trägt einen schwarzen Rollkragenpullover, obwohl es hier drin stickig heiß ist. Genau genommen habe ich noch nie gesehen, dass er irgendetwas anderes angehabt hätte. Ich weiß nicht, auf welchen Look er mit dieser Art Kleidung abzielt. Vielleicht denkt er, dass er so irgendwie wichtiger aussieht. Oder nicht ganz so dick. Hallo, Joe.
Hi, Detective Hutton. Die sind ja alle ziemlich beschäftigt. Ist irgendwas los?
Er lächelt mich an und dabei steht in seinen Augen dasselbe Mitleid wie immer.
Hast du es noch nicht gehört?
Was gehört?
Wir haben eine Beschreibung von dem Kerl.
Es ist, als hätte er mir in den Bauch getreten. Trotzdem zwinge ich mich weiter, den etwas langsamen Joe zu markieren.
Treiben alle diese Leute nur ein Spiel mit mir? Ist das eine hochkomplizierte Falle, um mich zu schnappen?
Wieso? Frage ich und versuche, meine Stimme unter Kontrolle zu halten.
Letzte Nacht gab es ein weiteres Opfer, Joe. Noch eine Prostituierte. Aber diesmal hat ein Zeuge gesehen, wie der Mann aus der Gasse weggefahren ist, in die er die Frau geworfen hat.
Jesus. Ich frage mich, wie Calhoun sich jetzt fühlt, da die Frau, die er vor 2 Monaten für Sex bezahlt hat, umgebracht wurde. Fühlt er sich schlechter als ich?
Er wird zweifellos einen Zusammenhang herstellen, aber wird er dadurch aus der Reserve gelockt?
Haben Sie den bösen Mann schon gefasst?
Hutton schüttelt den Kopf.
Noch nicht, der Wagen war gestohlen.
Das wissen Sie schon? Wow, sind Sie clever.
Er hat den Wagen benutzt, um später in der Nacht noch eine Leiche wegzuschaffen.
Auch eine Prostituierte?
Ich darf nicht so viel erzählen, Joe.
Er unterbricht sich, um von seinem Schokoriegel abzubeißen, als bräuchte er die Energie, die ihm das bringt, für die Worte, die er mir nicht sagen kann. Schokofleckige Zähne zermalmen die Süßigkeit. Einige winzige Stückchen bröseln auf seinen Rollkragen. Ich weiß nicht, warum er nicht den ganzen verdammten Riegel auf einmal verschlingt.
Irgendwelche Verdächtigen?
Kauend schüttelt er den Kopf.
Ich mach mich doch mal besser an die Arbeit, Joe.
Klar.
Ich gehe zurück in mein Büro. Meine Hände zittern leicht.
Beruhige dich, verliere nicht die Nerven.
Das ist leichter gedacht als getan. Ich muss Ordnung in dieses verdammte Chaos bringen, das mich Melissa gestürzt hat.
Das einzige Problem dabei ist, dass mir überhaupt nichts einfällt, außer ein paar Gründe mehr, ihr weh zu tun.
Schließlich öffne ich meine Tür einen Spalt weit und spähe raus in den Gang. Er ist leer.
Könnte ich einfach gehen und sie verfolgen? Ist es so einfach?
Ich warte 30 Minuten, wobei ich immer wieder aus dem Büro luge und Ausschau nach Melissa halte oder nach einem Trupp Polizisten, der mich festnehmen wird. Doch dazu kommt es nicht, und nach wächst in mir die Hoffnung, dass es auch später nicht dazu kommen wird. Ich hole meinen Staubsauger und zeige mich. Ich sauge Staubflocken und Essenskrümel aus dem Teppichboden auf dem Gang und schlage die Zeit tot. Gelegentlich kommen 1 oder 2 Detectives aus dem Besprechungszimmer und gehen zu ihren Arbeitsbereichen oder verlassen das Gebäude, aber sie würdigen mich keines Blicks. Gelegentlich kommen welche, die sich einfach nur Kaffee holen. Die nicken mir dann zu, ohne mich wirklich zu sehen. Der Tag zieht sich in die Länge. Ich sehe immer wieder auf die Uhr, als wollte ich sie der Lüge bezichtigen. Ich fühle mich nicht besonders und jedes Mal, wenn ich eine Toilette reinige, setze ich mich in eine der Boxen und lege das Gesicht in die Hände, während mein Schicksal in den Händen derer ruht, die vor mir hier gesessen haben. Ich halte ständig Ausschau nach Melissa, aber ich kann sie nirgendwo finden. Auch Calhoun nicht. Oder Schroeder. Alle Mitarbeiter sind gegangen. Oder vielleicht stimmt das gar nicht. Vielleicht warten sie hinter der nächsten Ecke. Vielleicht lauern sie dort, um mich zu beobachten. Bis auf Sally. Sie ist immer hier. Treibt sich in meiner Nähe rum, fragt mich, wie es mir geht und wie es meiner Mutter geht, fragt mich, ob sie mich mitnehmen soll nach Hause. Ich weiß nicht, wie ich die Zeit herumbringe, aber irgendwann ist es endlich 16:30. Ich bin nur wenig erleichtert, denn ich habe keine Ahnung, wie weit ich kommen werde, bevor jemand meinen Namen ruft und mich auffordert, stehen zu bleiben, mich auf den Boden zu werfen und meine Arme hinter den Rücken zu legen. Als ich mit dem Aktenkoffer in der Hand und unaufhörlich zitternden Händen auf den Gang trete, sehe ich gerade noch, wie Melissa begleitet von Detective Calhoun das Besprechungszimmer verlässt. Und ich frage mich, ob sie ihre Aussage bewusst bis zu meinem Arbeitsschluss ausgedehnt hat. Fast 3 Stunden war sie jetzt hier und hat mit den Detectives gesprochen. Was in aller Welt hat sie ihnen nur erzählt? Rasch ziehe ich mich in mein Büro zurück und beobachte sie, hinter dem Türrahmen versteckt. Während sie noch dort steht, kommt Detective Hansen aus dem Aufzug. In der Hand trägt er einen durchsichtigen Plastikbeutel, in dem sich ein Messer befindet. Nicht irgendein Messer, sondern mein Messer. Eines meiner liebsten Stücke. Niemand könnte den Ausdruck von Stolz in seinem Gesicht missverstehen. Melissa und Calhoun gehen auf ihn und den Aufzug zu. Sie bleiben stehen und unterhalten sich. Ich würde zu gerne wissen, was sie sagen. Und wenn alles nach Plan läuft, werde ich es auch schon bald erfahren. Dann tritt Calhoun mit ihr in den Fahrstuhl und die Türen schließen sich. Ich renne ins Treppenhaus und bis runter ins Erdgeschoss, wobei ich das Pochen in meinem Unterleib ignoriere. Und das ist es wert, denn ich bin so schnell, dass ich noch sehe, wie Melissa das Gebäude verlässt. Sie ist jetzt allein. Ich gehe zur Tür. Niemand legt mir die Hand auf die Schulter. Ich wende mich nach rechts. Melissa geht in Richtung Avon, also nehme ich dieselbe Route, überquere dieselbe Straße, weiche denselben Leuten aus. Als sie den Rasen am Ufer erreicht, wendet sie sich nach rechts und geht parallel zum dunklen Wasser immer weiter. Ich folge, bleibe aber gut 50 Meter hinter ihr. Ich muss vorsichtig sein, denn sollte sie mir entwischen, bin ich nicht in der Lage, ihr nachzurennen. Einige Augenblicke später schlendert sie auf eine nahegelegene Parkbank zu, setzt sich an ein Ende und sieht direkt in meine Richtung. Ich bleibe stehen und schaue zu Boden, als gäbe es dort etwas Interessantes zu entdecken. Ich spüre, dass sie mich immer noch ansieht. Und als ich wieder aufblicke, lächelt sie.